Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kepler-Salon am 9. März 2015, Montagabend. Zum Thema der unfassbare Klang 2 ist wichtig, 3 Beiträge zur Archäologie der Töne. Bevor ich auf das Thema eingehe und bevor ich den hochverehrten Gast hier begrüße, nehme ich wie üblich an dieser Stelle Bezug auf die Rahmenbedingungen und die äußeren Worte, die sozusagen den Kepler-Salon und die Veranstaltungen definieren. Ich begrüße Sie natürlich sehr, sehr herzlich aus Publikum und weise darauf hin, dass die Veranstaltungen des Kepler-Salons bei freiem Eintritt stattfinden. Wir dadurch natürlich angewiesen sind auf die Fördermittel und Subventionsmittel von Stadt und Land und wir auch leben von den Mitgliedern des Vereins Kepler-Salon. Und ich weise Sie sehr, sehr herzlich darauf hin, dass man jederzeit Mitglied werden kann und das Anmeldeformular dafür jeweils am Ende des Quartalsprogrammes zu finden ist. Hinweisen möchte ich auch auf die Bewirtung der Bar durch den Wirt am Graben und möchte auch auf die Gelegenheit hinweisen, anschließend zur Diskussion dort noch ein bisschen oder ein bisschen länger zu verweilen. Wichtig auch, nachdem die Veranstaltungen des Kepler-Salons immer archiviert werden und auch über Internet zugänglich sind, ist es wichtig, dass jede Wortmeldung auch elektronisch ihre Verstärkung erfährt. Und wenn dann anschließend die Publikumsdiskussion und das Miteinbeziehen des Publikums vonstatten geht, dass Sie bitte das Mikrofon verwenden, damit auch Ihre Wortmeldung archiviert wird. Mein Name ist Karin Wagner. Ich habe vorhin kurz ins Programm hineingeblickt und eigentlich zu meinem Erschrecken festgestellt, dass meine Biografie ungleich länger ausschaut als die Biografie meines werten Gastes und möchte nun gleich die Gelegenheit nutzen, um meinen Gast vorzustellen, um das auszugleichen. Herzlich willkommen, Herr Jakob Uhlmann. Herr Uhlmann ist in Freiberg in Sachsen geboren, studierte Kirchenmusik in Dresden, promovierte zum Doktor der Philosophie in Braunschweig, ist seit 2008 Professor für Komposition, Notationskunde und Musiktheorie an der Musikakademie der Stadt Basel an der Hochschule für Musik dort. Wirft man einen Blick auf seine Homepage, so denke ich, dass man ein bisschen, nicht jetzt offenkundig, aber zwischen den Zeilen das Philosophiestudium durchblitzen sieht. Ich dachte es, aber können wir vielleicht später noch darauf Bezug nehmen. Ich möchte auch auf eine Publikation hinweisen, 2006, die Entdeckung des Tones in der Musik. Ist interessant, wie man 2006 von der Entdeckung des Tones schreiben kann. Und was jetzt die Kompositionen von Jakob Uhlmann ausmacht, sind das Orchesterwerke, sind das Werke für verschieden besetzte Ensembles und ist mir aufgefallen, dass solistische Besetzungen und auch die Verwendung und das Einsetzen der Stimme einen ganz, ganz besonderen Stellenwert darstellt und einem besonderen Stellenwert zukommt. Ich glaube, Sie werden auf ein bestimmtes Werk darin noch Bezug nehmen. Der unfassbare Klang, ein Schlagwort, das nicht neu ist hier im Kepler-Salon. 2014 fand ein Symposium statt unter gleichem Titel. Und zuzüglich auch jetzt zu diesem Symposium fand eine Ausstellung ihre Eröffnung in der Galerie März 2014. Eine Ausstellung, die versuchte, die Darstellbarkeit von Musik, die Darstellbarkeit von Klängen und Tönen darzustellen oder die Nichtdarstellbarkeit oder nach Schnittstellen zu suchen. Und aus dieser Ausstellung heraus resultierte ein Buch, ein ganz, ganz wichtiger Teil auch heute der Veranstaltung, weil dieses Buch auch seine Präsentation findet. Und ich freue mich auch sehr, einen der Herausgeber und einen der Autoren dieses Buches, Christoph Herndler, begrüßen zu dürfen. Ich werde später noch die Begrüßung auch ausweiten. Und ein paar Worte schon vorausschicken. Die Herausgeber haben betont, dass besagtes Buch kein Ausstellungskatalog ist, sondern vielmehr ein Lese- und Arbeitsbuch, das Bezug nimmt auf Möglichkeiten, heutiger Notationskonzepte zur zeitgenössischen Musik. Und einer der Autoren in diesem Buch, das kein Ausstellungskatalog, sondern ein Lese- und Arbeitsbuch sein soll, ist der Jakob Uhlmann. Und es ist nun endlich an der Zeit, Ihnen das Wort zu übertragen. Und ich freue mich sehr auf Ihre Ausführungen.
Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, ich darf mich zunächst ganz herzlich bedanken, dass ich hier noch etwas verspätet eingeladen worden bin, nachdem ich den Initiatoren dieser wirklich wichtigen Aktion immer wieder halb und dann ganz absagen musste aus verschiedenen Gründen. Sie haben mich dann überzeugt, einen Schritt zu tun, den ich sonst ungerne tue, nämlich über mich selber zu reden. Das werde ich deshalb heute Abend vermeiden. Wenn Sie das noch interessiert, können Sie das dann in dem Buch nachlesen. Wenigstens hoffe ich, dass wir ein bisschen in den Klang vorstoßen können. Ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass man in mehrfacher Hinsicht etwas in die ironischen Gefilde der Diskussion und der Argumentation gelangt, wenn man dezidiert im Rahmen der zeitgenössischen Musik über die Spurensuche in der Vergangenheit, ja gar über die Archäologie der Töne nachzudenken beginnt. Wir haben seit langem und eigentlich die gesamte ungefähr 1200-jährige Geschichte der westeuropäisch sogenannten abendländischen Musik erlebt, dass man nach vorne geschaut hat, dass die Zukunft das Entscheidende der Musik war, soweit, dass man gänzlich die Vergangenheit meinte, vergessen zu können oder zu sollen. Vielleicht kennen Sie die berühmte Kritik des Lehrers Beethovens Neefe, der ein Konzert besucht hat, in dem für damalige Zeiten unerhört nur Werke schon gestorbener Komponisten aufgeführt wurden. Er schreibt in seiner Kritik, dass ein solches Unternehmen sicherlich also der Bildung förderlich sei, auch nicht zuletzt, um festzustellen, wie viel höher sich die Musik seit damaligen Zeiten entwickelt hat, er aber der Meinung sei, dass ein solches Experiment möglichst nicht wiederholt werden sollte. Ungefähr 100 Jahre später hätte man dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen sehr gut hören können, dass es nicht so tunlich ist, die zeitgenössische Musik, sondern lieber sich auf die gestorbenen Komponisten zu kaprizieren. Ich selbst habe diese Erfahrung machen können, als nach der Uraufführung meines Streichquartetts mir drei wohlmeinende Studenten sagten, dass es ihnen nicht nur nicht gefallen habe, sondern sie von dieser Sache auch dadurch überfordert seien, dass sie der Meinung gewesen seien, dass Leute, die Streichquartette schreiben, doch eigentlich 100 Jahre tot sind. Insofern ist es schon riskant, eine solche Meinung, die in gewissen Teilen des noch vorhandenen Konzertpublikums vorhanden ist, auch noch dadurch zu unterstützen, dass man selber der Meinung ist, unsere heutige Situation, unser heutiges Komponieren, unsere heutige Blicke in die Zukunft seien nur durch einen Blick in die Vergangenheit möglich, ja, dass dieser Blick sogar durch Spaten oder entsprechende Hilfsmittel des Geistes getan werden sollten. Natürlich wissen wir, dass spätestens seit Mendelssohns Wiederaufführung der Matthäus-Passion von Bach die Musik immer nach vorne und nach hinten schaut und dadurch ein merkwürdig gespaltenes Dasein führt, dass auch bei aller Zukunftseuphorie oder Zukunftsverpflichtung der sogenannten Avantgarden des 20. Jahrhunderts nicht abgenommen hat. Ich verrate nichts Besonderes, wenn ich darauf hinweise, dass der Begriff der Avantgarde selbst inzwischen einen Status erreicht hat, dass man nicht weiß, wo man im Kreisverkehr sich befindet und ob die Avantgarde nicht eigentlich allen anderen hinterherrennt. Das ist gar nicht der Hauptgrund, weshalb ich meine, dass man zurückschauen muss, sondern ich die etwas steile These wagen will, dass der Blick zurück der Musik inhärent ist. Ja, dass dieser Blick zurück die Musik von anderen Systemen der Sprache, vor allen Dingen von der Umgangssprache, unterscheidet. Die Stimme, die singt, wird ihren Atem verlieren und aufhören müssen. Der Bogen erreicht die Spitze oder den Frosch und hört auf. Die Saite verklingt. Allenfalls am Referenzinstrument großer Teile der abendländischen Musik, der Orgel, scheint dieser Blick zurück dadurch aufgehoben, dass man inzwischen über technische Möglichkeiten verfügt, die den Kalkanten ersetzen und daher einen jedenfalls virtuell unendlichen Ton erzeugen. Aber auch dieser Ton ist ein Ton, der zurückblickt auf einen Anfang, weil die Musik nicht eine Antwort sucht, wie die Sprache, sondern einen Beginn, von der aus immer wieder nachgedacht werden kann. Ich zitiere eine Erzählung aus dem osteuropäischen Judentum. Es heißt, dass der große Baal Shem Tov, wenn er Unglück für die Judenheit heraufziehen sah, die Angewohnheit hatte, einen bestimmten Platz im Wald aufzusuchen, um zu meditieren. Dort pflegte er ein Feuer zu entzünden, ein bestimmtes Gebet zu sprechen und das Wunder trat ein, die Bedrohung für die Judenheit verschwand. Wenn später sein Schüler, der verehrte Magid von Mesritsch, aus gleichem Grund im Himmel Einspruch zu erheben hatte, dann ging er an die gleiche Stelle im Wald und sprach: Herrscher des Universums, höre! Ich weiß nicht, wie man das Feuer entzündet, aber ich kann das Gebet sprechen. Und wieder geschah das Wunder. Noch später, als es an Moshe Leib von Sassow war, sein Volk zu retten, ging er in den Wald und sprach: Ich kenne das Gebet nicht, aber ich weiß den Ort im Wald und das muss genügen. Es genügte und wieder geschah das Wunder und die Bedrohung ging vorüber. Danach kam es an Israel von Rishin, das Unheil zu überwinden. Er saß in seinem prächtigen Sessel, den Kopf in den Händen und sprach zu Gott: Ich kann das Feuer nicht entzünden. Ich kenne auch das Gebet nicht. Ich kann nicht einmal die Stelle im Wald finden. Alles, was ich tun kann, ist, diese Geschichte zu erzählen und das muss genügen. Es heißt, es habe genügt. Selbstverständlich kann man diesen letzten Satz heute so nicht mehr sagen. Insofern ist es merkwürdig, gerade von dieser Geschichte aus einen Blick in die Vergangenheit der Töne und in die Schichten abendländischer Musik unterhalb dessen, was wir heute kennen, zu tun. Die Erzählung am Ende des 20. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung zeigt, dass es nicht genügt hat und nie mehr genügen wird. Es ist also die Geschichte eines unvergleichlichen und unabänderlichen Verlusts. Aber ist das überhaupt mit der Musik kompatibel? Ist nicht eigentlich das, was wir von der Musik wissen, immer mehr geworden, seit wir vor reichlich 40 Jahren begonnen haben, die historisch informierte Form zu wählen, Musik der Vergangenheit aufzuführen, indem wir begonnen haben, Quellen zu lesen, indem wir begonnen haben, alte Instrumente nachzubauen und uns darüber klar zu werden, was die Komponisten an geistiger, geistlicher und sozialer Umwelt vorfanden, an denen sie ihr Wissen ihre Antwort und ihre Klangimitationen weitergeben konnten. Sie sehen hier drei Exemplare verschiedener Bücher, die diese Lesbarkeit in aller Deutlichkeit vorführen. Ein sehr altes Bibelmanuskript, eine Handschrift des Johannesevangeliums aus dem 4. Jahrhundert, ein liturgisches Buch der osteuropäischen Kirchen, also in diesem Fall das Kyrie Ekraxa der griechisch-orthodoxen Kirche, und ein Teil des Kiewer Sakramentarfragments, das in einer Schrift geschrieben wurde, an deren Entzifferung auch Experten heute weithin scheitern. Was ist der Punkt der Musik? Der Punkt der Musik ist, dass wir uns angewöhnt haben, die Musik für lesbar zu halten und unser Wissen über die Musik für anwendbar und den Verlust und den zeitlichen Abstand nur allzu gern für überbrückbar zu halten. Schon der mittelalterliche Theologe und Philosoph Petrus Abelardus hat aber allen solchen Versuchen und solchen Wünschen einen merkwürdigen Hinweis ins Stammbuch geschrieben. Er selbst hat eine Sammlung alter Texte der sogenannten Kirchenväter zu wichtigen theologischen Fragen veranstaltet, um in der theologischen Diskussion seiner Zeit den Studenten und den Kollegen das nötige Diskussionsmaterial zu geben. Er schreibt im Vorwort zu Sic et Non, Ja und Nein, es sei doch sehr merkwürdig, dass man all das, was Menschen vor mehr als 1000 Jahren geschrieben und gedacht haben, immer noch lesen könne. Man könne es sogar verstehen, denn es sei ja ins Lateinische übersetzt worden, aber dieses Verstehen sei nicht eigentlich ein wirkliches Verstehen, weil der Geist fehle, in dem diese Schriften verfasst worden seien. All das, was er seinen Schülern und Kollegen zu lesen gibt, hat sich in Literatur verwandelt, die diskutiert, aber nicht mehr wirklich verstanden werden kann. Ist dies nicht genau die Musik und unsere Lage gegenüber der Musik heute, dass wir lesen können, aber nicht verstehen, dass wir aufführen können, aber nicht mehr betroffen sind, ja, dass wir die Musik selbst verändern in einer solchen Weise, dass ihre Urheber wohl nicht nur erstaunt, sondern geradezu erschüttert sein müssten. Denken Sie an eine Aufführung der Matthäus-Passion in einem zeitgenössischen Konzerthaus, wo man in der Pause zwischen ersten und zweiten Teil bei einem gepflegten Glas Sekt darüber parlieren kann, wie genau der Tenor, der den Evangelisten singt, die neuesten Erkenntnisse der historisch informierten Aufführungspraxis in seine Aufführung integriert hat. Wir müssen ungefähr 1000 Jahre zurückgehen, um den Beginn dieser merkwürdigen Dualität, dieser merkwürdigen Ironie der zwischen Lesbarkeit und Unaufführbarkeit von Musik zurückgehen, um zu verstehen, worum es sich handelt. Hier auf diesem Blatt sehen Sie drei markante Elemente einer Entwicklung, die hier, wo wir uns heute befinden, einen wichtigen Punkt der Auseinandersetzung, ja, des Kampfes gefunden hat. Und ich will nicht verabsäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass in dem Text, der hier abgebildet ist, der Conversio Baquariorum et Carantanorum, zum ersten Mal ein Wort auftaucht, das bis heute nicht nur das europäische Selbstverständnis, sondern auch seine Umgebung in schärfster Weise betrifft. Hier steht nämlich etwas über die Literaries der Bavarier, also der Bayern könnte man heute sagen, und vor allen Dingen über die Literaries der Sklavi. Gemeint sind die Slawen. Und diese Erwähnung hier macht uns darauf aufmerksam, dass das Wort Sklave, das die Antike nicht kennt, Servus wäre das entsprechende lateinische Wort, Doulos das griechische, wir alle aber wissen, was ein Sklave ist. Mit der Erfindung und der Entscheidung des Westens, die ich Ihnen jetzt kurz erläutern muss, ist es also verbunden, dass ein ganzer Bereich Europas zu Leuten gemacht worden sind, die keine eigenen politischen und individuellen Subjekte sein dürfen, sondern nur noch Subjekte abgeleiteter westeuropäischer Existenz. Worum ging es bei dieser Entscheidung? Bei dieser Entscheidung ging es darum, dass die Missionare, die aus dem süddeutschen Raum weiter nach Osten, in die heutige Slowakei und nach Ungarn kamen, dort feststellten, dass bereits zwei, übrigens von Rom kanonisierte Missionare, den Slawen das Christentum nahezubringen versuchten, nämlich Kyrill und Method, und das in der Weise machten, wie man es bis dahin gewohnt war, nämlich indem man die Bibel und die liturgischen Bücher in die Sprache der zu missionierenden Menschen übersetzte. Und wenn die Schriftzeichen da für diese Sprache ungeeignet waren, eigene Schriftzeichen erfand. So hat es der Mesrop in Armenien gemacht, so war es der wurde dann gleich nach Georgien abgeworben, um für die Georgier auch Schriftzeichen zu erfinden. Und so haben es Kyrill und Method auch gemacht. Und die sogenannte Glagolitsa, die wir auf dem vorigen Bild hier gesehen haben, also links unten, für die Slawen erfunden haben. In der hier abgebildeten Conversio wird sehr anschaulich beschrieben, wie die Missionare aus dem süddeutschen Raum darüber überhaupt nicht begeistert waren und festgestellt haben, dass es nicht anginge, die heiligen christlichen Mysterien in einer Sprache und vor allen Dingen mit Buchstaben zu versehen, die die einzig wirklichen und heiligen hebräischen, griechischen oder lateinischen, natürlich dachten sie in erster Linie an die lateinischen, verfasst wären. Dem liegt zugrunde, dass sie sich schon an einen Zustand gewöhnt hatten, in dem das, was die christliche Botschaft den Gläubigen oder den Ungläubigen zu sagen hat, nicht mehr verstehbar ist. Dass es reicht, wenn man den lateinischen Text auf die richtige Art und Weise präsentiert und damit der Form und dem Ritual Genüge tut. Kein Zuhörer im Aachener Dom musste noch verstehen, was dort gesagt wurde. Wichtig war nur, dass es richtig gesagt wurde. Und während eifrige Mönche noch die Interpretation der alten Texte, wie sie hier am Osterintroitus Resurrexit et ad huctecum sum sehen, mit Zeichen versahen, um diese Interpretation des Textes in ihren Gesängen möglichst deutlich wirksam werden zu lassen, hat die Aufstellung von Orgeln in westeuropäischen Kirchen sehr schnell dazu geführt, dass man das, was einstmals lebendige Botschaft war, in Klänge übersetzen konnte, deren Spiel und gar nicht Artikulation auch schon ausreichte, die Botschaft, die vermittelt werden sollte, in gültiger Weise zu realisieren. Das ist ein für alle Seiten dieser Entwicklung entscheidender Punkt geworden. für die Musik hat es zum ersten Mal ermöglicht, dass eine Folge von Tönen mit einem klaren und wiederholbaren, ja sogar klar artikulierbaren Inhalt versehen wurde. In der griechischen Antike kannte man durchaus eine gewisse ethische Grundhaltung verschiedener Tonarten. Platon macht sich darüber lustig, dass bestimmte Tonarten, die in Gaststätten gesungen werden, dann diejenigen, die sie hören oder singen, auch dem Alkohol geneigt machen und von der Beschäftigung mit der Philosophie abhalten, weshalb er also nur eigentlich eine einzige Tonart noch zulassen wollte. Aber das ist weit entfernt von der genauen und bis heute in unserem Rechtssystem verbindlichen Vorstellung, dass bestimmte Töne mit einem bestimmten Inhalt klar verbunden und untrennbar aneinander gebunden sind. Ich will eine kurze Anekdote dazu erzählen. Als 1949 die beiden deutschen Staaten entstanden, gab es natürlich auch die Frage danach, wie was für eine Nationalhymne die beiden deutschen Staaten haben sollten. Man war sich relativ schnell im Osten wie im Westen einig, unabhängig voneinander, dass man an der Melodie Haydns festhalten wollte. In Westdeutschland entschloss man sich auch, an der dritten Strophe des Textes festzuhalten. In Ostdeutschland entschloss man sich, den Kulturminister mit der Abfassung eines neuen Textes zu beauftragen, den er auch tatsächlich geschrieben hat und der sehr schön auf die Haydn-Melodie zu singen ist. Dann fiel den Ostberliner Machthabern aber auf, dass es eine Menge Anlässe gibt, wo eine Nationalhymne gespielt, aber nicht gesungen wird. Dass es dann also möglicherweise eine Verwechslungsgefahr gibt, welche Nationalhymne jetzt eigentlich gespielt wird. Deshalb bat man den Staatskomponisten Hans Eisler, doch eine Melodie für den Text von Becher zu verfassen, die sich so stark von der Melodie Haydns unterscheidet, dass eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Nun wissen wir alle, dass Hans Eisler im amerikanischen Exil war und von der dortigen Musik auch geprägt wurde. Und er fand also eine Melodie, die nach unten gehen sollte. Haydn geht ja nach oben. Und hat da allerdings, ist ihm da seine amerikanische Erinnerung dazwischen gekommen, sodass die DDR-nationalen Hymne so stark an Goodbye Johnny erinnerte, dass die Rechteinhaber in New York einen Rechtsanwalt beauftragten, die DDR-Regierung zu verklagen, entweder die Nationalhymne zu ändern oder aber Tantiemen zu zahlen. Die DDR hat also die ganze Zeit ihrer Existenz Tantiemen für ihre eigene Nationalhymne gezahlt, was insofern noch eine ironische Brechung mehr hat. Ende der 60er Jahre hat die DDR den Text ihrer eigenen Nationalhymne verboten, weil jede Strophe da mit Ende Deutschland einig Vaterland. Und das war dann natürlich nicht mehr so aktuell und dann durfte das nicht mehr gesungen werden. Kleiner Nachsatz, 1994 oder 95 gab es ein Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft im Fußball in Brasilien. Und da haben die guten Brasilianer die falsche Platte rausgesucht und die deutsche Nationalmannschaft ist zu den Klängen der DDR-Nationalhymne da aufgelaufen. Die Bundesrepublik hat dann eine Zahlung an die Rechteinhaber von Goodbye Johnny mit der Begründung abgelehnt, dass es sich doch um eine Verwechslung gehandelt habe und deshalb diese Nationalhymne eigentlich dort nicht gespielt worden ist, schon um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden. Was ich Ihnen mit dieser etwas launigen Anekdote zu vermitteln versuche, ist, dass seit dieser Entscheidung im Reich Karls des Großen die slawischen Sprachen aus dem Gottesdienst auszuschließen, damit auf das Verständnis der liturgischen Texte zu verzichten und zudem es für möglich zu halten, dass diese Texte gar nicht artikuliert, sondern nur mit einem Instrument, nämlich der Orgel, gespielt werden können, hat der Musik in Westeuropa die Chance eingebracht, direkt mit einem Inhalt, mit einem Text verbunden zu sein, andererseits ihr aber auch das den Fluch auferlegt, diesen Texten, Gefühlen, Hintergründen, ja, Adaptionen nicht entfliehen zu können. Sie können heute Le Prélude von Franz Liszt nicht hören, ohne zu wissen, dass es in der Nazi-Wochenschau als Titelmelodie benutzt worden ist. Das Geschriebene, das sich sehr schnell aufgrund dieser Entscheidung des Westens im Westen durchsetzen konnte, und zwar mit einer Genauigkeit, die darauf abhob, die richtige Interpretation, das heißt die richtige Folge von Tönen, zu garantieren, durfte natürlich nicht änderbar sein. Ganz egal, wie schnell oder langsam, wie hoch oder tief der Cantus Firmus gesungen wurde, wichtig war darüber, das entschied über die Gültigkeit, dass er in der richtigen Reihenfolge der Töne erklang, auch wenn diese in äußerst langsamer Form aufeinander folgten. Für die Komponisten bedeutete dies eine grafische Überraschung, nämlich die Aufzeichnung der Töne in ihrer festgelegten Reihenfolge ermöglichte die Suspension der Zeit bei der Anschauung der Musik. Was zum ersten Mal möglich war, ist, in der Zeit Musik von vorn bis hinten gleichzeitig zu erleben. Ein Komponist konnte nicht nur sehen, was passieren wird, wenn er den einen Ton nach oben und den anderen Ton nach unten setzt, sondern er konnte auch auf einen Schlag sehen, wohin das Ganze laufen würde. Das Sehen des Ganzen hat das Hören entscheidend verändert, weil das Sehen des Ganzen das Hören nach vorn befördert hat. Vielleicht abhängig vom Psalmgesang und den Kadenzen, vielleicht auch von anderen Einflüssen in die westeuropäische Musik, haben wir sehr schnell gelernt, Regelkanones aufzubauen für die Komposition von Musik, die darauf abzielen, dass wir nach vorn hören und unser nach hinten Hören der Musik, von dem ich ausgegangen bin, nur noch der Korrektur dient. Von Mozart wird die schöne Anekdote erzählt, dass er, wenn er zu viel Rotwein getrunken und zu viel Billard mit seinen Freunden gespielt hat und früh deshalb nicht aufstehen wollte, seine Frau einen Dominant-Sept-Akkord auf dem Klavier gespielt haben soll. Und da sie ihn nicht aufgelöst hat, sei Mozart dann aufgestanden und hätte ihn aufgelöst. 50 Jahre später ist eine solche Anekdote nicht mehr möglich. Man muss den Dominant-Sept-Akkord nicht mehr auflösen. Und wenn Sie davon ausgehen, wofür es gute Gründe gibt, dass der berühmte Tristan-Akkord eigentlich ein doppeldominantischer Akkord ist, könnte man sich also 6 Stunden Oper dadurch ersparen, dass man ihn gleich in der Ouvertüre nach A-Moll auflöst. Das können Sie am Klavier ausprobieren und Sie werden sehen, es gibt kaum etwas Falscheres als die richtige Auflösung des Tristan-Akkordes. Was noch auf einen weiteren Punkt, auf den wir dann vielleicht gesprächsweise kommen, führt, den ich hier nicht nur andeute und nicht weiterentwickeln will. Worum es mir geht, ist, dass die Nichtänderbarkeit der Schrift, der Komposition trotzdem zu sehr unterschiedlichen Formen des Aufzeichnens geführt hat. Die Notenschrift hat sicherlich, die sogenannte Notenschrift, also in Nachfolge von Guido von Arezzo, hat sicherlich in gewisser Weise Triumphe gefeiert, aber eigentlich die gesamte Musikgeschichte seit dem 11. Jahrhundert wird begleitet dadurch, dass Komponisten sich andere Formen der Aufzeichnung ihrer klanglichen Ideen vorgestellt haben und auch praktiziert haben. Ich habe hier nur 3 sehr charakteristische Beispiele aus dem 20. Jahrhundert mitgebracht. Eine ist eine Seite von Pierre Boulez. Das zweite mittlere ist ein Beispiel von John Cage aus dem Ryuanji-Zyklus. Oben links sehen Sie das berühmte Stück December 1952 von Earl Brown. Und unten sehen Sie noch eine ganz andere Art der Notation, nämlich von Helmut Lachmann, den Beginn von Pression. Es wird jeweils etwas ganz anderes festgehalten, aber was alle diese Notationen, ob es die Aktionsnotation des Beginns von Pression, also wo Lachmann hier notiert, wie man den Bogen führt auf den Seiten, mit welchem Druck man auf welcher Seite zu spielen hat, wohin man den Bogen hoch oder runter bewegt, ob man im traditionellen Sinne Noten notiert wie Boulez, ob man Striche waagerecht und senkrecht macht wie Earl Brown oder Steine abmalt wie John Cage. In allen Fällen geht der Komponist davon aus, dass wie immer er seine Botschaft verschlüsselt oder kodiert, dennoch er teilhat an einer Geschichte der Musik, die von der Unveränderlichkeit der Schrift ausgeht. Das mag damit zusammenhängen, dass die Musik die einzige Kunst ist, die in ihrer Geschichte eine wirkliche Katastrophe erlebt hat. Eine Katastrophe, die es in keiner anderen Bereich der Kunst gegeben hat, nämlich einer tatsächlichen Auslöschung. Was Sie hier sehen auf diesem Blatt, sind alles Beispiele antiker Musik, antiker Musiktheorie. Sie sehen den mit dem Hammer philosophierenden Pythagoras im Kreise von Platon, Boetius und Nikomachos von Gerasa. Sie sehen den Marsyas, der für seine Versuche, den Apoll zu besiegen, mit dem Aulos-Spiel einen schrecklichen Tod gefunden hat. Sie sehen den Orpheus im Kreise der Tiere. Und Sie sehen im Zentrum das einzige Stückchen Musik eines antiken Dramas, das auf uns gekommen ist, und zwar deshalb, weil eine Mumie in Ägypten in diesen Papyrus eingewickelt war und der Bauer, der diese Mumie verkauft hat, offenbar nicht wusste, was für ein wertvolles Papyrus er da in der Hand hat und das meiste weggeschmissen hat. Und dieser Schnipsel ist an der Mumie kleben geblieben oder so und hat dann also den Weg in die Wissenschaft gefunden. Das ist ein Stück von Euripides, aus dessen Orestie. Sie sehen hier, ich glaube, man kann es erkennen, die griechischen Buchstaben des Textes und darüber weitere Buchstaben, die die Musik symbolisieren. Von dieser Musik der Antike kennen wir zwar die Theorie, eben die von Herrn Pythagoras und seinen Nachfolgern, aber wir wissen nicht, wie sie geklungen hat. Die christlichen Gemeinden haben nach und nach die gesamte antike Kultur übernommen. Sie haben ihre Kirchen nach dem Stil römischer Königshallen gebaut und antiker Tempel. Sie haben die Bildkunst aus Ägypten übernommen und in die Ikonenmalerei transferiert. Es gibt eine Menge von Sarkophagen, da weiß man nicht genau, ob die göttliche Figur, die da im Mittelpunkt steht, ein Sol Invictus oder ein Christus sein soll. Selbst in den römischen Katakomben weiß man an vielen Stellen nicht ganz genau, welcher Religion die Nutzer eigentlich angehangen haben. Man ist schließlich so weit gegangen, den größten Teil der antiken Philosophie und Literatur, selbst wenn man ihn völlig ablehnte, in den Klöstern immer wieder und immer neu abzuschreiben, sodass wir heute die gesamte antike Kultur kennen, eben mit der großen Ausnahme der Musik. Bei der Musik gab es sozusagen keinen Kompromiss. Auch dafür eine schöne Anekdote. Der nordafrikanische Kirchenvater Tertullianus, der an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert gelebt hat und ziemlich wortgewaltig dem Bischof von Rom seine Arroganz vorwarf, deshalb in manchen Stellen ziemlich beliebt war, unter anderem bei den Frauen von Pepuzza, denen er ihr Recht zu prophezeien nachdrücklich bestätigte. Der wurde gebeten, naja, er soll doch mal was auch zu Männern und Frauen überhaupt schreiben. Und da hat er ein kleines Buch geschrieben über die Ehefrau, die Christliche, und kommt da auf die wichtige Frage zu sprechen, ob ein Christ eine Nichtchristin heiraten sollte oder eine Christin einen Nichtchristen. Und er meint, im Prinzip sei das möglich, es sei aber nicht tunlich. Und die Begründung ist das Entscheidende. Man solle es nicht machen, weil ein Christ und eine Nichtchristin und umgekehrt könnten nicht zusammen singen. Nun weiß ich nicht, wie viele heutige Ehepaare täglich oder wenigstens wöchentlich das gemeinsame Singen pflegen, aber jedenfalls kann man an dieser Anekdote sehen, dass die Art der musikalischen Praxis für diese christlichen Gemeinden sich von ihrer Umwelt so stark unterschied, dass es das als wesentliches Abgrenzungssymbol empfunden werden konnte. Ja, die christlichen Gemeinden sogar der Meinung waren, es würde eigentlich gar keine Musik bei ihnen gemacht, sondern das, was bei ihnen gemacht würde, sei sozusagen die klangliche Ablehnung von Musik, indem man nur auf den Texten, die weitergegeben werden müssten, beharrten. Diese Beziehung der Musik auf die Sprache, an der die westeuropäische Musik genauso partizipiert wie die osteuropäische Musik, ist die Grundlage, auf der das geschehen konnte, was ich zuvor beschrieben habe. Es ist nicht die einzige Konsequenz, die herausgezogen werden konnte. Wie wir wissen, hat die griechisch-byzantinische Musik die Entscheidung zur Sicherheit der Melodie und die Entscheidung zu einer Mehrstimmigkeit in der Reduktion der Stimmführungsmöglichkeiten nicht mitvollzogen. Aber auch im Westen gelangte diese Verbindung in dem Moment in Frage, wo die ganze Kultur nach einer Neubegründung in der Antike suchte. Die sogenannte Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts, die sehr schnell in Architektur und bildender Kunst, auch in der Literatur Anhänger gewann, ist in der Musik nicht vorhanden. Natürlich können Sie eine beliebige Musikgeschichte aufschlagen und werden dort ein Kapitel über Renaissance-Musik finden. Das meint aber nur Musik in der Renaissance und nicht wirklich Renaissance-Musik. Wenn Sie nach Renaissance-Musik im wahren Sinne des Wortes suchen, dann können Sie allenfalls bei Claudio Monteverdi und seinen Mitstreitern und Schülern fündig werden, die wirklich versucht haben, eine Neubegründung der Musik aus der Antike wieder herbeizuführen. Also wenn man das Vorwort zum 5. Madrigalbuch liest, wo er seinem Gegner Artusi schreibt, ja, ich würde dir gerne antworten mit deinen Angriffen, aber ich kann das noch nicht machen. Ich habe zwar die ganzen antiken Philosophen schon gelesen, aber mir fehlen noch die Argumente, die ich dir entgegenhalten kann. Warum fehlen ihm die Argumente? Weil Monteverdi einer der ersten ist, der nicht mehr Musik als Kommentar schreibt zu eben diesem sicheren Cantus Firmus, dem befestigten Gesang, sondern mit etwas anfängt, was nicht das 20. Jahrhundert erfunden hat, sondern eben das Ende des 16., das leere Blatt. Und wenn man sich anschaut, wie schön die Musik ausgesehen hat, als man sie noch auf den Cantus Firmus beziehen konnte und seiner Geliebten ein solches Buch schenken, wie Sie es hier sehen, dann erstaunt man, dass die Musik, die Monteverdi erfunden hat, sich mit einer grafischen Struktur begnügt, die dagegen geradezu simpel anmutet. Warum muss sie das? Sie muss das, weil der Monteverdi fordert, der moderne Komponist, diese Bezeichnung benutzt Monteverdi tatsächlich, habe sich an nichts anderem als an der Wahrheit zu orientieren. Das ist merkwürdig, denn die Musik hat keine Wahrheit. Sie ist die einzige Kunst, die nichts nachahmt. Selbst wenn sie es versucht, dann tut sie es aus ironischen oder kabarettistischen Gründen. Denken Sie an die entsprechenden Stücke bei Rameau oder anderen französischen Komponisten des Barock. Er wusste aber, als er das schrieb, Monteverdi, dass eine Ariadne als Schauspielerin nur dann die Ariadne wirklich verkörpern kann, wenn man ihr glaubt, dass sie um Theseus trauert. Es gibt kaum ein besseres Beispiel für diese Verpflichtung zur Wahrheit als den zweiten Akt des Don Giovanni, der Ihnen bestens vertraut sein wird, das berühmte Sextett, wo die Donna Elvira um das Leben ihres schurkischen Geliebten Don Giovanni bittet, obwohl der ja gar nicht da ist, sondern es ist ja sein verkleideter Diener. Also eigentlich bei Lichte besehen kann sich eine Frau nicht mehr blamieren als in dieser Szene. Dass die nicht mal erkennen soll, dass es nicht mal ihr Geliebter ist, sondern dessen lächerlicher Leporello, Häschen, lächerlicher Diener. Und dass sie noch um den kämpft, wo sie weiß, dass das ein Mörder ist und was weiß ich noch alles. Aber was Mozart gelingt in diesem Sextett ist, zu zeigen, dass diese Frau Recht hat gegen alle Lächerlichkeit dieser Situation. Und nur dadurch kann diese Opernszene funktionieren. Das ist die Verpflichtung, die sich ergibt aus einer Musik, die sich nicht mehr auf einen Cantus Firmus berufen kann, sondern eine selbstständige Wahrheit finden muss. Die Frage ist, ob man das nach all dem, was der Musik und mit der Musik passiert ist, fortsetzen kann. Wir wissen, dass die größten Kunstwerke der Musik, Mozart, Beethoven, selbst der nun wirklich allem Herrscher und Macho-Gehabe fremde Anton Bruckner oder Franz Liszt, der selbst noch den Alkoholismus von Mussorgsky mitfinanziert hat, in die Hände von Leuten geraten sind, die dieser Musik etwas angetan haben, was bis heute und wohl auch in Zukunft nicht abzuwaschen ist. Das mag ein wenig pathetisch klingen und hat eine gefährliche Schlagseite, auf die wir vielleicht gesprächsweise dann noch kommen werden. Die Hohlheit von dem vierten Satz von Beethovens 9. wurde nie deutlicher als in jenem Konzert zur deutschen Einheit 1990, als auch der Text verändert wurde, statt Freude schöner Götterfunken da in Berlin in diesem schrecklichen Schauspielhaus Freiheit schöner Götterfunken im wahrsten Sinne des Wortes exekutiert wurde. Damit Sie nicht denken, dass ich hier ein Vorurteil gegen Beethoven und gegen seine manchmal etwas schwer erträglichen Jubelhymnen sagen will, möchte ich doch ein zweites Beispiel bringen, bevor ich dann schnell zum Schluss komme. 1978 fand in Dresden eine Aufführung des Fidelio statt, die gewidmet war der 30-jährigen Wiedereröffnung der Oper in Dresden. Der damalige Chefdirigent der Staatskapelle Blomstedt dirigierte selber, was außergewöhnlich war, weil er sonst Oper eigentlich mied. Die Inszenierung war, heute würde man sagen, langweilig, damals sagte man unspektakulär. Vor dem Gefangenenchor war die Bühne ganz leer und die Gefangenen kamen einzeln auf die Bühne. Es dauerte also eine sehr lange Zeit, wo nichts passierte, wo absolute Ruhe herrschte. Und dann nahm der erste Gefangene seine Mütze ab und dann fing das Orchester mit dem Vorspiel an. Und ich habe später mit Leuten gesprochen, ich war nicht der Einzige, der plötzlich im Zuschauerraum dieses Gefühl hatte, eigentlich müsste jetzt hier die Polizei die weitere Aufführung verbieten. Weil das, was dann ablief, hat uns das gesagt, was auf keiner DDR-Bühne gesagt werden durfte. Seid ruhig, haltet euch zurück, wir sind umstellt mit Ohr und Blick. Ja, das wurde uns von der Bühne laut und deutlich, vernehmlich und in einer Eindrücklichkeit vermittelt, die uns dann sogar diesen C-Dur-Schluss des Fidelio ertragen ließ. Wie gesagt, man kann daraus einige Schlüsse ziehen, die vielleicht nicht unbedingt gezogen werden sollten. Worauf ich aber mit dem letzten Blatt hier und den verschiedenen Beispielen, die ich da zusammengestellt habe, hinweisen will, ist, dass diese Verpflichtung, die uns aus 1200 oder eben 500 Jahren Komposition zugewachsen ist, von uns nicht ohne Schaden für uns und die gesamte Gesellschaft abgelehnt werden kann. Wir haben die Verpflichtung, auf die Weise, wie auch immer, jene Stimme zu artikulieren, die eben nicht die Stimme dessen ist, was man hören möchte oder das schon immer gehört wurde, sondern die Verpflichtung wahrnimmt, dass die Musik etwas zu artikulieren hat, was erst noch kommen wird. Eine Zukunft, die noch nicht da ist, die sich vielleicht auch nie in der Form zeigen wird, wie man es erhofft oder erstrebt, aber in ihrer abstrakten Schönheit einen Vorschein dessen gibt, was möglich ist. Ich danke soweit und bin jetzt in einer etwas unangenehmen Situation, weil ich jetzt eigentlich zu einem Klangbeispiel überleiten soll und möchte. Das Klangbeispiel ist auch nicht zufällig ausgewählt, weil es in dem Buch, das dann vorgestellt wird, meinen Beitrag bestimmt hat. Und da sehen Sie mein Problem, es ist ein Klangbeispiel für mir. Also ich bitte mir, das nachzusehen, dass ich an meinen Vorschlag nicht als Exemplifikation, sondern nur als Exempel ein eigenes Klangbeispiel anfüge.
Ich finde das sehr adäquat, dass Sie ein eigenes Beispiel bringen. Bitte.
Oh, das habe ich jetzt falsch gemacht. Und jetzt müssen wir bloß hier, da drunter liegt das. Hier, da, wir müssen bloß da drauf. Ja. Nee, einfach weiter.
Hier drücken.
Ja. Können Sie ein bisschen vorgehen?
Thank you.
Aufbauseite, Partiturseite. Diskussion, die wir noch jetzt haben wollen. Das Stück dauert ungefähr 75 Minuten, da sehen Sie. Also wir hätten so vermutlich sowieso unterbrechen müssen.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen Überblick von der Frage ausgehend, ob durch die Schrift etwas verloren geht, ob der Geist des Autors verloren geht, ab dem Moment, ab dem man etwas in Schrift fasst, bis zum Moment, wo bestimmte Töne einen bestimmten Inhalt transportieren, bis zur Frage der besetzten oder missbrauchten Töne, bis zur Frage oder dem Moment, wo man unter der Zeit Karls des Großen auf liturgische Texte verzichtet hat, aber der Text dennoch in der Musik immanent war, in der Instrumentalmusik, bis hin zu dem Punkt, wo Leserichtung als Dimension der Zeit fassbar wurde und letztlich das Sehen des Ganzen von Bedeutung wurde, nämlich das grafische Moment, das ins Bild fassen. Sehr wichtig und ganz markant ist mir jetzt auch in Erinnerung das Blatt, wo die Überschrift war, das Geschriebene kann nicht verändert werden, und sie hatten traditionell notierte Musik mit dem Stück von Earl Brown, December 1952, und Boulez und Lachenmann und John Cage. Und Sie haben jetzt gesagt bei Ihrem Stück, ich nehme an, das war Voice, Books and Fire.
Ja.
Und Sie haben hingewiesen, das sei die Partitur, und das, was wir hier gesehen haben, hat nicht auf den ersten Blick wie eine grafische Partitur ausgesehen, sondern eher wie ein Kunstwerk in einer Galerie für zeitgenössische Kunst. Könnten Sie das erklären, wie diese Partitur zustande kam, wie diese Partitur zu übersetzen ist für die Stimmen?
Ja, also ich werde da jetzt versuchen, das, was ich im Buch geschrieben habe, in so kurz wie möglich zu formulieren. Ich bin gebeten worden, von einer Sängerin für sie ein Stück zu schreiben. Und nachdem ich mich lange geweigert habe, mit Texten umzugehen, habe ich angefangen, Texte zu sammeln, von denen ich fand, dass sie notwendig wären, aufbewahrt zu werden. Und die habe ich angefangen zu kopieren, übereinander zu montieren, zu verändern. Und bin immer weiter da in diesen Sog geraten, bis ich bei einem Komponistenseminar ein Kollege da sah, das Material, und sagte, ach, das sieht aber interessant aus. Ich sage, ja, das finde ich aber gefährlich, weil ich denke eigentlich, sollte man, wenn man was für Musik schreibt, auch wissen, was dann klingt. Und ich bin mir da nicht sicher. Und ich glaube auch nicht, dass das aufführbar ist. Und da sagt er, wunderbar! Auf sowas habe ich gerade gewartet. Ich mache nächstes Jahr ein Festival für nicht aufführbare Musik. Da sollten wir dieses Stück präsentieren. Mhm. Und da hat er dann eine Seite im Wesentlichen von diesem Stück da mit Instrumenten und einer Sängerin gemacht. Und das Stück ist währenddessen immer weiter gewachsen und immer weiter gewachsen. Inzwischen ist dann das Original, die Originalpartitur auch verloren gegangen. Und dann habe ich das nochmal geschrieben, sozusagen, das Stück mit etwas kaputten Kopien davon. Und dabei ist dann etwas rausgekommen, was ich am Anfang auch nicht richtig vorhergesehen habe. Also was Sie hier gehört haben, das vielleicht wichtig ist, es gibt in dem ganzen Stück nichts Elektronisches. Das ist alles original, es sind 4 Instrumente und dann 7 junge Damen vom Alter so von 12 bis 18 Jahren, die 2 Jahre lang sich mit dem Material beschäftigt haben und dann diese Aufführung unter Anleitung ihres Lehrers gemacht haben. Wir haben die Aufführung mitgeschnitten in der Klosterkirche in Neresheim. Und ja, was mir wichtig war, ist, also Sie haben ja gesehen, das ist ziemlich schwer leserlich, die mussten also erstmal die Texte entziffern. Da gibt es keine Anleitung dazu. Die müssen schauen, was man kann man lesen, was können Sie lesen. Und schon daher gibt es eine Auseinandersetzung mit den Texten. Und das war mir ist mir im Laufe der Zeit, wo ich mich damit befasst habe, immer wichtiger geworden. Das Stück ist noch nicht fertig, also es gibt noch mehrere Teile dazu, dass hier eine Tradition Europas eben hörbar gemacht werden soll, die nach derzeitiger Lehre gar nicht Europa ist. Und ich finde, Europa kann darauf nicht verzichten, dieses kulturelle Erbe wenigstens zu beachten. Das heißt ja nicht, dass man es in allem teilt. Aber angesichts dessen, was in den letzten 20 Jahren an Kulturgut auch in Europa verloren gegangen ist, habe ich das als künstlerische Aufgabe angesehen, selber wieder in die Lage zu kommen, wo man Kultur bewahrt. Also sozusagen der Auslöser überhaupt in diese Denkrichtung zu kommen war, dass ich im Rundfunk gehört habe, wie eine alte Frau das Requiem von Anna Achmatowa rezitiert hat. Die Frau hatte das auswendig gelernt, diesen Gedichtzyklus, weil man diese Gedichte nicht aufschreiben durfte. Wenn das gefunden worden wäre, dann hätte das also mindestens 20 Jahre Lagerhaft bedeutet und für die Autorin wahrscheinlich Schlimmeres. Und so hat es eben Leute gegeben, die diese Gedichte gelernt haben und auf die Weise für uns bewahrt haben. Das ist eine ganz neue, und das in einer Zeit, wo die Digitalisierung bereits begonnen hatte, wo man Bänder hatte und alles Mögliche drucken und kopieren kann. Und ich denke, das ist eine wichtige Erinnerung. Ich bin sogar der Überzeugung, also wenn es in 500 Jahren noch Menschen gibt, ist wahrscheinlich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Beginn der 21. Jahrhundert die Zeit, die am schlechtesten dokumentiert ist. Um das abzuschließen mit einer kleinen Anekdote. Als 1989 der Ostberliner Geheimdienst Stasi anfing, Akten zu vernichten, haben die festgestellt, dass die einen großen Teil ihrer Akten auf Betamax-Kassetten gespeichert hatten. Sie hatten aber die Geräte nicht mehr. Sie konnten also diese Betamax-Bänder nicht löschen und haben angefangen, die zu zerschneiden, um sie unbrauchbar zu machen. Da können Sie mal sehen, da lagen nicht mal 20 Jahre zwischen Aufnahme und der völligen Nutzlosigkeit dieser Aufnahme. Und stellen Sie sich mal vor, was unser Vertrauen in technische Archivierungssysteme vielleicht in 50 Jahren für Auswirkungen hat. Also insofern ist das also eine Form der Archäologie, die gleichzeitig ein Versuch der Bewahrung ist.
Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Frage ins Publikum gibt es zu dem Gehörten, zu dem Referierten, zum Musikstück aus dem Auditorium Fragen? Ja, bitte.
Wie weit spielt die Zeit, die man dafür benötigt, zum Beispiel Roses Book and Fire einzustudieren, eine Rolle? Also was wäre eine minimale Zeit, die man dafür aufwenden müsste, um dieses Werk einzustudieren?
Ja, das traue ich mir kaum zu sagen. Also unter 2,5 Jahren ist da nichts zu machen. Und das ist wirklich, also ich habe da nicht versucht, irgendwie besonders terroristisch gegenüber aufführungswilligen Leuten, man ist ja froh, wenn man solche hat, zu sein. Aber es hat sich herausgestellt, dass alles, was rascher versucht wurde, gescheitert ist. Also ich meine, es ist auch sonst viel gescheitert. Also da sind Liebesbeziehungen über diesem Stück gescheitert, was mir dann also unglaublich peinlich war, weil die Leute sich dann so zerstritten haben. Und ich habe dann immer die Anrufe gekriegt und ich habe gesagt, ja, ich kann dazu aber eigentlich nichts sagen. Ihr müsst mit dem Stück selber klarkommen und das ist offenbar ein sehr langer und intensiver Weg, der also dann auch zu merkwürdigen Sachen führt. Es gab ja auch, bei diesen Mädchen war ein muslimisches Mädchen dabei und die hat das in ihrer Moschee erzählt und der Imam, der hat natürlich was Koranrezitation und dann mit Instrumenten, das geht aber bitte gar nicht. Und nun war die Frage, kann die mitmachen oder kann man das überhaupt machen oder ist das erlaubt oder sollte man das nicht tun? Und ich habe dann, also wurde von dem Lehrer gefragt, ob ich in dem Fall nicht doch mal irgendwie eingreifen könnte und ich habe dann dem einen Brief geschrieben und geschrieben, also es ist richtig, es wird da Koran rezitiert, es ist richtig, es gibt Instrumente, aber er möge bitte bedenken, dass diese Instrumente sozusagen nur so eine Art Mauern um den Klang sind. In der Moschee hört man ja auch draußen die Vögel singen. Oder wenn ein Motorradfahrer vorbeifährt. Und wenn man also, wenn die Koranrezitation durch solche minderwertigen Klänge nicht kaputt gemacht wird, dann sollte doch durch schönere Klänge schon gar nicht kaputt gemacht werden. Der hat es übrigens akzeptiert, das Mädchen hat mitgemacht und bei der Aufnahme haben dann also einige Vögel von außerhalb der Kirche auch noch mitgesungen und am Schluss ein Flugzeug. Also das, was ich da etwas kühn und hemdsärmlich diesem Herrn geschrieben habe, das hat sich dann also ohne mein Zutun realisiert. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die eben eine lange Vorbereitungszeit brauchen. Es ist gar nicht so, dass die jetzt 2,5 Jahre jede Woche sich getroffen hätten oder so. Ist ja Quatsch, aber es braucht halt diese verschiedenen Stufen der Einübung in die Sache, die eben.
Das ist ein kalkulierter Parameter, den Sie bewusst einsetzen, diese Zeit der Beschäftigung.
Also ich habe ihn dann akzeptiert. Also ich, ja.
Ich möchte jetzt den Herrn vorstellen, der die erste Frage gestellt hat, weil er erstens einer der Herausgeber des Buches ist und auch einer der Autoren des Buches, Christoph Ferndler. Studierte Elektroakustik, studierte Orgel und studierte vor allem Komposition in Wien bei Roman Haubenstock Hamati. Eine Person, wenn es um das Moment dessen geht, wo notierte Musik zur Grafik wird, ganz, ganz bedeutend ist. Und ich freue mich sehr, auch jetzt die Gelegenheit nützen zu können, um Christoph Ferndler eine Frage zu stellen. Als ich den Text von dir, Christoph, gelesen habe im Buch, habe ich zumindest das Postulat herausgehört, dass durch die Verschriftlichung oder durch das in Zeichen fassen von Musik oder von Klängen, von Tönen, Zusatzinformation hinzukommt, die vielleicht jetzt vom Komponisten gar nicht intendiert war, aber die in der Schrift immanent ist. Den Ausführungen Herrn Uhlmanns folgend war eher die Frage, dass durch das in Schrift setzen etwas verloren geht. Kann man das irgendwie auf den Punkt bringen oder eine Sicht darauf bringen, was nimmt die Schrift weg oder was gibt die Schrift hinzu? Und wenn wir von Schrift sprechen, ist ja das auch ganz, ganz unterschiedlich. Ob das jetzt eine Zeichenschrift ist, ob das Notenköpfe sind, ob das eine grafische Partitur ist, ob das eine Aktionsnotation ist.
Zum einen, wie Herr Ullmann schon gesagt hat, was uns das Beispiel von Monteverdi beschrieben hat, dass es auch um dieses Schauen in die Zukunft, dieses Schauen in dieses Nichtwissen geht, merke ich oder habe ich gemerkt im Laufe der Arbeit, dass natürlich durch dieses Bestreben, etwas zu fixieren, etwas zu veräußerlichen, sich Schrift zu bedienen, man durch diesen Schritt an Punkte kommt, die man nicht kalkulieren kann, die man nicht vorabsehen kann. Und im Rückblick merke ich, dass es immer genau diese Momente sind, durch die ich quasi durch die Schrift getragen wurde, die dann auch tragfähig für weitere Gedanken werden. Das ist ein Fundament. Also diese Zusatzinformationen, die durch das Medium, dessen wir uns bedienen, entstehen, sind für mich deswegen so fruchtbar, weil man nicht absehen kann, weil es nicht den eigenen Willen spiegelt, sondern eine Situation, mit der man umgehen muss. Hm. So kommt für mich Neues aus meiner.
Und eine Frage auch noch zur Notation des Unvorhersehbaren oder die Notation des Unbestimmbaren. Das ist ja was in der zeitgenössischen Musik sehr, sehr Wichtiges. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Also ich war immer ein wenig unbefriedigt mit der Situation, dass der Freiraum, der durch grafische Notation, wie wir es aus den 50er Jahren kennen, 60er Jahren und
so weiter. So zum Beispiel die Beispiele, die hier gezeigt wurden.
Also Freiräume, wenn die im, oder Variabilitäten, wenn die im Interpreten, also durch die Sicht des Interpreten eingelöst werden, und nicht durch das Notierte selbst. Das heißt, mir lag immer viel daran am Gedanken der Variabilität, des Mobilen, des Unvorhersehbaren, aber gleichzeitig empfand ich auch den Willen, dieses Unvorhersehbare, dieses Variable quasi in der Schrift selbst zu manifestieren, abzubilden, und nicht bloß die Schrift als Auslöser für Variabilität einzusetzen.
Und wie funktioniert das? Wie kann man das machen?
An vielen Beispielen meiner Arbeit. Da gibt es dann verschiedenste Formen. Also ein sehr komplexes ist hier gut beschrieben, das ist Supermixen. Und an dem ist das exemplarisch Ansätzen.
Ich fand das nämlich auch ein sehr faszinierendes Beispiel, das Supermixen. Und kann das nur allen Interessierten am Buch empfehlen, das nachzulesen und möchte natürlich auch ausdrücklich auf das Buch hinweisen. Es liegt hinten am Tisch auf. Sehr interessant fand ich auch jenen Blick, wenn der Komponist Kreise abschreitet in seinem Zimmer. wo ja eigentlich sehr, sehr viel Mathematik auch dahinter steckt und gleichzeitig aber so viel Vision und Idee, etwas Neues zu suchen und etwas Neues zu finden. Lässt sich das für das Publikum in ein paar Sätzen beschreiben? Ja, ja. Oder ist es zu komplex?
Weil Sie die Mathematik angesprochen haben. Wir haben heute auch schon in unserem Vorgespräch über den Stellenwert der Mathematik gesprochen und da haben Sie sehr schön gesagt, es ist zwar dieser Stock, der uns manchmal hilft, aber man will nicht den Stock vorzeigen und preisen, dass es um das ginge. Und bei abgeschrittener Kreis, vielleicht der Kern darin besteht darin, dass der Wille, Klang zu fixieren oder etwas aufzuschreiben, geht zwar oft von eben diesem einem klanglichen Gedanken aus, führt aber dann sehr schnell in abstrakte Zeichen, die nichts mehr mit dieser ursprünglichen Klanglichkeit zu tun haben. In dem Fall mit abgeschrittener Kreis waren es Dreiecke. Und wenn ich quasi durch diesen Destillationsprozess in eine abstrakte Form der Notation komme, also weg vom Klang, dann kommt eben dieser spannende Moment, wo ich sehe, dass es auch andere Möglichkeiten als klangliche gibt, es zu interpretieren. Und bei abgeschrittener Kreis, dadurch, dass es Pfeile waren, war es naheliegend, eben die Pfeilrichtungen als Bewegungsrichtungen zu deuten. Mhm. Und das führt führte mich dazu, eben diese Pfeile abzugehen in der Konsequenz der Partitur. Und dass es dann ein Kreis wurde, habe ich vorher nicht gedacht.
Konnte man nicht wissen.
Ja. Dass es ein so großer Kreis wurde, dass ich vom Zimmer hinaus aufs Feld gehen musste, um ihn überhaupt abzuschreiten, konnte ich auch nicht an. Der Schritt zurück, und das beschreibe ich auch im Buch, das war für mich auch ein interessanter. Im Zimmer mussten die Schritte so klein sein, dass sie fast nur noch gedacht wurden, um diese Form des Kreises im Zimmer zu ermöglichen.
Ja.
Und dieser Schritt, im wahrsten Sinn des Wortes, der wieder zurück zum Gedanken führt, ist natürlich dann auch ein schönes Erlebnis, das man nicht kalkuliert.
Danke. Gibt es Fragen vom Auditorium? Dann möchte ich eine Frage an die beiden Komponisten stellen. Was in Ihren Meinungen oder in Ihrer Meinung ist das Schlüsselstück oder jetzt für Sie persönlich, das im 20. Jahrhundert die Notation ins Kippen brachte? Eine Meinung von beiden Herren. Kann das gleiche Stück sein, kann ganz was Verschiedenes sein, ich weiß es nicht. Wer sagt zuerst? Oder gibt es kein Schlüsselstück? Ist das nicht auf ein Stück zu komprimieren?
Also wenn Sie mal das Glück oder Pech, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden hatten, eine originale Autografseite von Leos Janácek anzuschauen, dann sind Sie sich nicht mehr sicher, ob nicht Janácek der Erfinder der grafischen Notation ist. Jedenfalls lesen kann man auf dieser Seite fast nichts. Und zwar nicht deshalb, weil er nichts geschrieben hätte, sondern weil er so viel geschrieben hat, mit verschiedenen Stiften und Bunt und Tinte und Bleistift. Ich glaube, man müsste da irgendwie einen physikalischen Prozess in Gang setzen, der die verschiedenen Schichten dann so atomweise abträgt, um irgendwas da lesbar zu machen. Das heißt also, ich habe den Eindruck, dass sich da nur etwas in die Öffentlichkeit gewagt hat, was auf den Schreibtischen der Komponisten ohnehin eigentlich häufig schon da war. Ich weiß nicht, was Sie sagen. Ja? Ich meine, es gibt ja so die, aber...
Ja, zum einen habe ich die Worte von Haubenstock in Erinnerung, der immer auf sein Mobile vor Shakespeare hingewiesen hat. Gerade auch, wenn man Earl Browns December zitiert, immer wieder zitiert hat. Und das habe ich auch bei der Erstellung dieses Buchs gemerkt, dass natürlich immer wieder ähnliche oder gleiche Partituren zitiert werden. Und so manifestiert sich natürlich auch ein Kanon, der aus anderer Sicht sich auch anders darstellen ließe, diese Kanon. Aber zum einen habe ich nur dieses Mobile vor Haubenstock im Kopf. Und dann sind es dann ja, ganz persönliche Erlebnisse oder Aussprüche von eben Leuten wie Haubenstock, die zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind, dass sie für mich zum Wichtigsten wurden. Also insofern ist das eine sehr persönliche Sicht und könnte ich nicht beantworten.
Es war auch persönlich gemeint. Also ich habe bewusst die Frage.
Es ist natürlich auch eine ganz andere Form der Aneignung. Ich habe es Christoph Handler vorhin erzählt. Ich habe mir die ersten grafischen Partituren habe ich in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden gesehen, wo ich Noten abgeschrieben habe, und zwar von Strawinsky, Webern, Schönberg, alles, was ich in die Finger kriegte dort. Und da tauchten dann natürlich auch so merkwürdige Namen, John Cage auf. Ich habe keine Ahnung, was der schreibt, was der macht, aber es sah unglaublich faszinierend aus. Also Butterbrotpapier genommen und dann mit irgendeinem Bleistift das alles. Ja, und dann, wenn man also so in diesem Abmal- und Abschreibprozess ist, dann merkt man, dass die Grenzen sehr viel fließender sind, als man ursprünglich gedacht hat. Und da plötzlich Sachen, eine grafische, ich meine, dann habe ich, ja gut, Cage hatte ich, da irgendwie war mir dieser Band Musikkonzepte in die Hand gekommen, So, und dann dachte ich, ja gut, das sieht ja super aus. Also gehe ich dorthin, ich brauche Partituren von Ketsch. Und da hatte der so Stücke von 1936, wo ich die Noten abgeschrieben habe. Dachte, meine Güte, kann das sein, dass der so völlig banales Zeug, wie das erstmal aussieht, schreibt, das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Also merkt man da schon, man muss sich das so ein bisschen vorstellen und das hat meine Sicht darauf geprägt. Vielleicht kennen Sie Jean-Pauls Schulmeisterlein Wutz von Auenthal. Das ist eine wunderschöne, also ein unbedingt zu beachtender deutscher Dichter. Der hat eine wunderschöne Geschichte geschrieben, eben über dieses Schulmeisterlein Wutz in Auenthal, das kein Geld hat. Und weil es kein Geld hat, das Schulmeisterlein, lässt es sich den Leipziger Messekatalog jedes Jahr schicken und schreibt die Bücher, die es interessiert, selber. So, dass es also eine Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant gibt und eine Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant, geschrieben vom Schulmeisterlein Wutz in Auenthal. Und so ein bisschen war unsere Situation oder meine auch, man hat was Interessantes gesehen, also macht man das. Und ohne richtig zu wissen, was das ist und wie das geht, das hat Vor- und das hat Nachteile. Man muss schauen, wie man sie nutzen kann.
Und zum Abschluss jetzt eine ganz praktische Frage auch an dich, Christoph Jandl. Als Komponist schaut man natürlich zurück. Das ist ganz klar, dass das ein Thema ist. Aber wenn man so komponiert wie du, dann schaut man natürlich nach vor oder versucht nach vor zu schauen. Ist es nicht unsäglich schwer, nach Wegen zu suchen, Dinge aufzuschreiben, die eine eigene Klangvision sind, die eine Klangidee sind, die jetzt in anderer Form noch nicht existiert hat, verursacht das inneren Stress? Wie funktioniert das?
Ich glaube, ich schaue nie nach vor, höchstens in den Himmel.
Aha.
Nach dem Fall. Entschuldigung. Nein, man kann nur immer einen Schritt nach den anderen setzen. Ja. Und man konzentriert sich und schaut eher aufs Blatt Papier, auf dieses Weiße, oder im Grund setzt man einen Schritt nach dem anderen und versucht das, was man tut, gründlich zu beleuchten. Nämlich, man kann nicht immer alles hinterfragen, dann könnte man nicht mehr. Das heißt, man braucht schon seine Scheuklappen, aber um überhaupt etwas tun zu können, aber im Grunde konzentriert man sich auf die Punkte. Und dann hat man eben irgendwann auch einen Weg beschritten und man sieht erst dann, wo man ist.
Aber es braucht eine Idee immer wieder.
Ja, die Idee ist die Aufmerksamkeit dem gegenüber, was man tut. Also das Konzentrierte, das Durchdringende der Dinge.
Das heißt, das Stück oder die Komposition ist das niederzufassen, was die Gedanken sind,
zuerst
mit denen man beschäftigt ist.
Begeistert sein und es überhaupt für wert empfinden, es zu fixieren.
Ja.
Durch diesen Willen, etwas fixieren zu wollen, macht man sich Gedanken, wie kann ich es fixieren. Dann werden einem verschiedene Mittel, Möglichkeiten in den Sinn kommen und dann wird man merken, wenn man das untersucht, man drängt sich von einer Entscheidung zur nächsten.
Aber das heißt, das Moment der Fixierung ist auch jener Moment, wo eine Idee dann zum Werk wird.
Ja, genau. Also es ist ja heute auch schon angesprochen worden, da gibt es diese Frau, die auswendig lernt, weil sie ansonsten in Gefahr sich begibt. Das ist das eine. Zum anderen merke ich, meine Stücke kann man unmöglich auswendig lernen.
Ja.
Und schon allein darin, was es bedeutet, auswendig zu lernen und zu lesen. Ich will jetzt keine Wertung, überhaupt keine Wertungen, sondern auch diese Dinge haben eine Relevanz für die Sache, die man tut.
Auswendig lernen kann man natürlich nur Prozesse, die ganz klar bestimmt sind. Sobald das Moment des Zufalls dabei ist oder sobald ein Reagieren aufeinander das Stück bestimmt, kann ich es nicht auswendig lernen. Das heißt, das ist eine grundsätzliche Unterscheidung auch einfach im Stückcharakter.
Aber was heißt jetzt auswendig lernen? Was heißt das überhaupt?
ist die Frage, ob es meint, nur die Zeichen zu lernen oder ob es meint, einen bestimmten Prozess sich anzueignen, mit dem man agiert.
Das Ergebnis werde ich nie erzielen, auch wenn ich es ident abbilde. Es wird immer.
Ja. Gut. Noch einen Blick in das Auditorium. Dann möchte ich ganz, ganz herzlich Herrn Jakob Uhlmann danken für die Anwesenheit, für den exzellenten Vortrag und für die sehr, sehr schönen Ausführungen. Möchte auch ganz, ganz herzlich Christoph Herndler danken und möchte ausdrücklich auf das Buch hinweisen, das hinten aufliegt. Ich habe gestern die schöne Gelegenheit gehabt, einen Blick in das PDF dieses Buchs zu werfen und bin ganz begeistert von der Verschiedenheit der Artikel, von der Auswahl der Autorinnen und Autoren. Das Buch bringt sowohl eine musikhistorische Kontextualisierung, aber ganz, ganz knapp, und bringt als besondere Sache wirklich verschiedene Darstellungsweisen moderner Klänge, zeitgenössischer Töne. Und ich finde es ein sehr, sehr wertvolles Buch und freue mich sehr, dass das hier in Oberösterreich erscheint und von Christoph Herndler und Florian Neunler herausgegeben ist.
Also von dem Klangbeispiel, das können Sie auch ganz haben, da müssten Sie die helle CD nehmen. Es gibt auch anderes, wie Sie mögen.
Ja, es ist hinten, das wollte ich jetzt noch erwähnen beim Verabschieden, sind auch CDs von Jakob Uhlmann aufliegend, die man erwerben kann. Bevor ich Sie verabschiede, noch ein Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen. Montag, 16. März, Österreichs langer Weg zum European Southern Observatory. Hans-Michael Meitzen, Astronom, ist zu Gast. Dienstag, 17. März, relativ, der menschliche Körper als generische Form zum Anthropomorphismus der Medien. Gertrud Koch, Professorin für Filmwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Und gerne weise ich Sie natürlich auch hin, wenn Sie das postalische Quartalsprogramm haben wollen und den 14-tägigen Newsletter. Es gibt Gelegenheit, sich einzutragen. Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank noch einmal an Jakob Uhlmann und an Christoph Herndler. Danke.